Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, ich darf Sie ganz herzlich grüßen und willkommen heißen. Zu meiner Person ist nicht allzu sehr viel zu sagen. Der Name ist bekannt. Ich werde mich hüten zu sagen, ich komme aus dem Osten. Ich kann mich erinnern, als ich 1990 das erste Mal hier ein Grußwort sagen sollte, da nannte ich meine Herkunft den Osten. Da kam anschließend eine Frau ganz aufgescheucht auf mich zu und sagte, sie sollten sich schämen. Ich komme aus dem Osten, aus Pommern komme ich. Darauf sagte ich dann, entschuldigen Sie, dann komme ich eben aus Mitteldeutschland. Ja, ich komme aus dem Erzgebirge, etwa so in der Gegend Aue, Annaberg herum. Ich wurde von Gott verhältnismäßig sehr früh auf dem Glaubensweg gestellt und bin sehr dankbar dafür. Aufgewachsen bin ich in der lutherischen Kirche, später im EC, entschiedenes Christentum. Dort habe ich meine Jugend gehabt. Aber sehr früh habe ich mich auch aus der lutherischen Kirche wegen der Kindertaufe abgemeldet. Dann war ich eine Zeit lang konfessionslos, bis ich dann in einer Nachbargemeinde meine liebe Frau kennenlernte. Und das war eine Methodistengemeinde und zu dieser Gemeinde gehören wir heute noch. Von Beruf bin ich Mechaniker. Ich habe in einem großen Strumpfkombinat 30 Jahre im Drei-Schicht-System gearbeitet. Das müsste eigentlich genügen. Nun zu unserem Thema. Zeit, was ist das? Ich lese zunächst zwei Verse aus 2. Korinther 4, 17 bis 18. Denn das schnell vorübergehend Leichte unserer Drangsal, unserer Bedrängnis, bewirkt uns ein über alle Maßstäben hinaus ein überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das, was man aber nicht sieht, ist ewig. Dieses Thema ist ein Thema, was uns täglich anspringt, was nicht nur uns Gläubigen, sondern allen zu schaffen macht. Ob wir wollen oder nicht, die Zeit, die hat uns alle im Griff. Kaum, dass wir geboren sind, da werden wir von der Zeit eingefangen. Die Säuglinge und Kleinkinder, die werden genau nach der Uhr ihre Nahrung erhalten. Die Kinderzeit, die Schulzeit, für manche wollte sie nicht vergehen. Manchmal war sie wie abgestimmt, angestimmt. Dann kam die Lehrzeit, die Berufszeit, auch die Freizeit und die Urlaubszeit gehört mit hinein. Und die Jugendzeit, die wollen wir auch nicht vergessen. Wir haben oft in der Jugend das Lied gesungen, schön ist die Jugendzeit. Sie kommt nicht mehr zurück. Ja, und wenn dann alles abgelaufen ist, dann kommt die liebe Rentnerzeit. Sie soll übrigens die schönste von allen sein. Da braucht man nicht mehr auf Arbeit zu gehen, man kann schön zu Hause bleiben. Man kann so lange schlafen, wie man will, sogar verreisen, wohin man will. Alles, was mit uns in Beziehung steht, ist irgendwie in der Rubrik Zeit mit eingegliedert. Das Leben hat seine Zeit, das Sterben hat seine Zeit, Freude, Glück, Trauer, Leid, alles gehört dazu, unaufhaltsam. Läuft alles ab, ohne dass wir die Möglichkeit haben, daran etwas ändern zu können. Wir werden die vergangenen Minuten jetzt nicht wieder noch einmal erleben. Auch diese Versammlung ist eine Einmaligkeit, denn in dieser Besetzung werden wir auf Erden nicht wieder zusammen sein. Man kann nichts mehr rückgängig machen und es kann auch nichts mehr rückgängig gemacht werden. Nichts kann wieder zurückgeholt werden, was die Zeit verschlungen hat, was wir in ihr versäumt, gedacht, gesprochen und getan haben. unweigerlich tickt der Sekundenzeiger für einen jeden von uns. 1040 Minuten haben wir täglich zur Verfügung. Ob wir 20, 40, 60 oder 80 Jahre alt werden, einmal ist alles zu Ende. Wir durchleben die Zeit, als flögen wir davon. Im Psalm 90,6 steht geschrieben, meine Tage gleichen dem Schatten am Abend. Ich selbst verdorre wie das Gras. Aber du, Herr, bleibst ewig von Generation zu Generation. Die meisten Menschen, die haben schon lange aufgehört, darüber nachzudenken. Vielmehr hatte ein Taumel der Begierde sie alle erfasst, als käme man zu kurz und die Zeit würde nicht mehr ausreichen, um all das erleben zu können, was man zu erleben sich wünscht. Wir rennen, wir jagen, wir hetzen und fahren sehr schnell. Ich habe mir auch ein anderes Auto gekauft. Das fährt sehr schnell, ja. Ja, wir wollen etwas Zeit gewinnen und müssen immer wieder feststellen, dass sie wie Wolken entweicht. Die Zeit ist eine unbekannte und zugleich eine unheimliche Größe. Was ist die Zeit? Den Raum und die Materie, die kann man wissenschaftlich noch einigermaßen definieren, aber die Zeit und alles, was in ihr anläuft, abläuft, das ist relativ. Der Albert Einstein, dieser begabte Wissenschaftler, der sagt uns, dass die Zeit langsamer läuft, je schneller ein Körper fliegt. Und wenn er so schnell wäre wie das Licht, würde sogar die Zeit stillstehen. Ich frage einmal, ist das Illusion? Ich meine, der Mann hat recht. Der hat recht. Hat er damit nicht schon die Tür zur Ewigkeit aufgestoßen? Christus ist das absolute Licht. Und deshalb ist bei ihm auch keine Zeit, sondern bei ihm ist Ewigkeit zu finden. Und das ist für mich eine große Entdeckung. Es heißt in einem Lied, wir werden Millionen Meilen in einem Augenblick durcheilen, wenn oder weil wir aus Licht gebildet sind. Zeit ist eine unheimliche Größe. Woher kommt sie und wohin geht sie, so fragen wir uns, wenn wir über den Sinn des Lebens nachdenken wollen. Das Wort Gottes gibt nicht nur eine Antwort, wie Menschen gerettet werden können, sondern lässt uns auch in dieser Frage Klarheit finden. Ich sage das mal so ungestützt. Die Zeit kommt aus dem Meer der Ewigkeit, der Unendlichkeit und geht in dasselbe wieder zurück. Sie hat nur eine bedingte Gültigkeit. Sie ist eine Notverordnung und wird abgelöst, wenn die Vollendung der Zeit oder der Zeiten erfüllt und abgeschlossen sein wird. Die Zeit, das ist eine Schöpfung Gottes. Als Gott am Anfang die Schöpfung der Himmel, die kosmischen Welten und ihre Bewohnerschaft ins Dasein rief, da erschuf er auch die Zeit, die Zeiten, die Zeitalter und Äonen. Das, was damals einen Anfang nahm, all das hat auch wieder ein Ende. So groß und wunderbar alles sein mag, was uns in der Schöpfung gezeigt wird und was der Vater aufgestellt hat, all das besitzt keine Ewigkeit und steht außerhalb der Unendlichkeit, der Wesenhaftigkeit Gottes. Deshalb sollen wir nicht das Sichtbare, das Geschöpfliche anschauen und festhalten, weil es zeitlich ist, weil es an die Zeit gebunden ist, weil alles so schnell vergeht wie die Zeit. Keine Sekunde können wir festhalten. Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, alles sind relative Größen und werden von der Zeit verschlungen. Gott schuf am Anfang nicht nur die Himmel und die Erde, Materie und den Raum, sondern nach Hebräer 1, Vers 2 und Hebräer 11, Vers 3 sind auch die Äonen durch den Christus gemacht worden. Das ist sehr wertvoll, dass wir das in unserer Bibel vermerken. Es ist sehr, sehr schade, dass die Übersetzungen oft nicht genau sind. Und deshalb machen wir dort ein Bündchen und schreiben hin, wie es richtig heißen muss. Weil die Übersetzungen oft dieses Wort Äon mit Welt wiedergeben. Das ist zwar nicht verkehrt, aber das steht nicht in unserem Text. Und deshalb sehen wir, dass die Äonen eine Schöpfung Gottes sind. Ich ging in einem Spaziergang durch den Park und fand einen Spruch aus Stein gemeißelt. Durch den Glauben merken und wissen wir, dass die Äonen durch Gottes Ausspruch gemacht sind. Da steht es ganz richtig da. In unserer Bibel haben wir nun für den Zeitbegriff mehrere Wörter, die dem Inhalt nach doch sehr, sehr verschiedene Bedeutung haben. Die kleinste Zeiteinheit finden wir in dem Ausdruck Augenblick, Augenzwinkern. Dort, wo von unserer Wandlung nach oben berichtet wird. 1. Mose 15, 52. Ich sage euch ein Geheimnis. Oder ich. Ich gebe ein Geheimnis frei. Wir werden nicht alle sterben. Es gibt eine Generation, die nicht sterben wird. Aber wir alle werden verwandelt werden in einem unteilbaren Zeitabschnitt. In Atomos, im Zwinkern der Augen. Es hat also keiner die Chance, wenn ihr sagt, ja, das werde ich schon dann erkennen. Nein. Wenn der Herr seine Gemeinde hier entrückt, dann ist dieser Zug für immer abgefahren. Und dann haben wir unter anderem auch noch ganz lange Zeitumschreibungen in unserer Bibel. Und die werden ausgedrückt mit Äonen. In der Mehrzahl die Äonen. Der Äon. Es sind dies Heilszeitalter von ungeheurer, für uns unvorstellbarer Länge. Die Ewigkeit hat weder Anfang noch Ende. Die Äonen aber haben beides. Und ich wünschte, dass die Brüder, die darum wissen, diesen Ausdruck von Ewigkeit zu Ewigkeit nicht mehr nennen. Das ist ein sinnloses Deutsch. Und bringt überhaupt nichts rüber, was eigentlich die Schrift aussagen will. In diesem Stück sind diese Übersetzungen falsch. Erst wenn die Äonen und Zeitalter ihren Abschluss, ihr Ziel, ihre Vollendung gefunden haben, erst dann bricht Ewigkeit im wahrsten Sinne des Wortes an. Auch davon redet ja die Schrift, wenn sie in 1. Korinther 10, 11 sagt, dass alle Äonen einmal eine Vollendung, ein Ziel haben werden, einen Abschluss. Syn zusammen, Telai, Ziel, Ton, Aionon, Mehrzahl. Eine Zielvollendung der Äonen. Hier wird nicht die Welt abgeschlossen, nein, sondern Zeit. Abläufe finden eine Vollendung. Oder das andere Wort in Epheser 1, 9 bis 11, er hat uns bekannt gemacht, das Geheimnis seines Willens, von wegen, dass der Gemeinde Geheimnisse noch verhüllt sind, dazu ist dem Apostel Paulus Diestes und Letztes von Gott vom Himmel her geoffenbart worden. Das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Lustplan, nach seinem Willensentschluss, den er sich vorgesetzt hat, in ihm im Blick auf den Heilsplan für die Erfüllung, den Abschluss, das Ziel, die Vollendung der Zeit, nämlich, da wird zusammengefasst, was denn in der Zielvollendung aller Zeiten geschehen wird, das ganze All. Das ganze All wird unter das Haupt, dem Christus, zusammengefasst, zusammengebracht werden. Die Zusammenfassung aller Zeitfristen und aller Zeiträume, die werden einmal vollständig ausgefüllt sein von der Wesenhaftigkeit Gottes. Das ist das Ziel. Die Zusammenfassung, wenn alles, was der Schöpfung nach in die Zeit hineingestellt wurde, von Gott die Ewigkeit erhalten wird. Am Ende der Zeiten und Äonen wird alles zeitmäßige aufhören. Es wird auch die Zeit aufhören. Es wird alles in die Ewigkeit einmünden. Es wird alles in das Unendliche, ins Göttliche hineingestellt werden und darin seine wesenhafte Erfüllung finden. Nun haben wir aber in unserer Bibel noch zwei Wörter, die zwischen den großen Zeitabläufen der Äonen eingebettet sind. Und das ist nun auch wieder so jammerschade, dass diese beiden unterschiedlichen Wörter im Originaltext einfach mit einem deutschen Wort wiedergegeben werden. Und das ist das Wort Zeit. Im Eigentlichen steht aber hier ein anderes Wort, und das heißt Chronos und bedeutet die Zeit oder der horizontale Ablauf von Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Und dann haben wir den Kairos, eine ganz bestimmte von Gott festgesetzte Heilszeit. Oft handelt es sich hier um einen Heilstermin, um einen Zeitpunkt oder eine Zeitlage. Nun habe ich Ihnen eine Skizze hier gezeigt, die Ihnen das etwas verständlich machen soll. Ich habe das einmal einfach so gezeichnet und meine, dass Gott die Ewigkeit, die Unendlichkeit auseinandergedrückt hat, wie in einem Gewölbe, und darin hat er die Schöpfung, vor allem aber auch die Zeitabläufe und die Äonen installiert, geschaffen. Sie sehen also ganz deutlich, das Gewölbe der Zeit ist außerhalb mit Ewigkeit besetzt. Und wir haben ja auch Schriftzeugnisse, die davon berichten, was Gott vor dem Zeitalter, nicht vor der Ewigkeit, das steht nicht im Text, vor den Zeiten und Zeitaltern nicht nur geplant und gedacht und beschlossen hat, sondern auch wirklich getan hat. Er hat am Anfang, ganz am Anfang, seinen Sohn aus sich selbst herausgezeugt. Er hat auch Gnade bereitgestellt und mit seinem Sohn einen Vorsatz gefasst für eine Gemeinde, die erst viel später in die Zeitgeschichte hineingestellt wurde und sichtbar gemacht wurde. Ich erinnere auch an das Zeugnis Jesu und an das Gebet: Vater, verherrliche mich, mit der Herrlichkeit, die ich besaß, ehe denn der Welt grundgelegt war. Also es gab ganz bedeutende Ereignisse, Beschlüsse und Vorsätze, die außerhalb der Schöpfung, auch der Schöpfung der Zeit, lagen. Und erst in seinem Christus und mit ihm durch das Wort wurde die Schöpfung ins Dasein gestellt. Sie sehen hier ganz am Anfang, also außerhalb der Ewigkeit, die Schöpfungen der Himmel und der Erde, die Schöpfungen von Raum, Zeit und Materie. Raum, das sind die Himmel, das Unsichtbare, Materie, die Erde, das Sichtbare, und die Zeit, das ist der Chronos. Das ist die Geschichte, der Ablauf von Ereignissen innerhalb der Geschichte. Da haben wir nun den Ablauf von Adam, Noah, Israel, die Gemeinde, die Nationen. Wir haben dort das Gericht. Wir haben dort die Haushaltungen, die Verwaltungen und wir haben den Abschluss. Und auch wir schreiben ganz unbedeutend Geschichte, Geschichte. Und das ist also unser Chronos. Und wir leben darin. Und wenn nun zu diesem geschichtlichen Lauf unserer menschlichen Existenz nicht ein Kairos dazukommt, das heißt also ein göttlicher Einschnitt, eine Offenbarung der göttlichen Dimension, dann war das alles vergebens. Das war dann das Ärmste, was einem Menschen geschehen konnte, geboren zu werden, um wieder zu sterben. Ein Kairos ist also die Durchdringung der göttlichen Dimension von oben nach unten. Und dort, wo sie den Chronos erreicht, dort ereignet sich eine Gottesstunde. Dort erfahren und erleben wir die Gegenwart Gottes. Ein Kairos ist immer gebunden an einen Heilstermin. Es ist auch ein Zeiteinschnitt, eine Zeitwende, eine ganz bestimmte Zeit, ein von Gott festgesetzter Zeitraum. Ich denke an 2 Korinther 6,2, da heißt es: jetzt und heute ist die angenehme Zeit, der Kairos, wo Gott seine Gemeinde durch Gnade im Glauben rettet. Das gibt es nicht noch einmal. Ist ein heiß geschichtlicher Termin, ein Einschnitt inmitten der Zeit und lässt uns die Offenbarung Gottes so in seine Wort erleben. Ganz gewaltig. Und in diesem Gewölbe der Zeit finden wir eben auch die Äonen, die Zeitabläufe. Auch der Feuersee hat seine Existenz innerhalb der Äonen. Verstehen wir? Auch diese Gerichtsstätte hat eine lange Zeitdauer, aber sie besitzt keine Ewigkeit. Und aus dieser Gerichtsstätte, die in die Äonen der Äonen dauern wird, eine nie endende Ewigkeit zu machen, ist nicht nur eine maßlose Übertreibung, sondern eine entsetzliche Entstellung dessen, was Gott uns in seiner Wort geoffenbart hat. Wenn die Zeitalter alle erfüllt oder abgelaufen sind, wenn sie alle das Ziel erreicht haben, wird alles von der Unendlichkeit, dem ewig seienden Vater Gott, ausgefüllt sein, verschlungen sein. Ewigkeit ist ja nicht nur ein Zeitbegriff der Unendlichkeit, sondern ist auch eine andere Dimension der Lebensqualität. Ewiges Leben ist nicht nur Leben innerhalb der Äonen, das sogenannte äonische Leben, sondern es beinhaltet im Eigentlichen das Gottesleben. Leben, was aus Gott, was Gott in sich trägt. Und das ist sowieso an keine Zeit gebunden. Ich nenne nur das Wort aus Johannes 5, Vers 24. Wer an mich glaubt, der hat, nicht der bekommt, der hat ewiges Leben. Der kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hindurchgedrungen. Er besitzt zutiefst Ewigkeit. Während also der Ausdruck Chronos die horizontale Ebene beleuchtet, etwa mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammengebunden ist, durchdringt der göttliche Kairos als vertikale, von oben nach unten die horizontale Geschichtslinie. Übrigens, dieser Unterschied, den finden wir nur in der konkordanten Wiedergabe, und es ist für einen Bibelleser fast unerlässlich, so eine Übersetzung zu besitzen, und bei der Übersetzung von Fritz Henning Baader. Mit dem Verschwinden der Gemeinde wird auch dieser wunderbare Kairos der Gnade zu Ende sein. Er ist einmalig und unwiederholbar. Ich habe mir in meiner Elberfelder Bibel diese Wörter Zeit, wenn sie den Kairos beinhalten, bunt ausgemalt, damit ich beim Lesen merke, aha, hier geht es um einen Zeitabschnitt, einen besonderen Zeitinhalt. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 27 lesen wir, zu dieser Zeit wurde Mose geboren. Ja, das ist ein Kairos zu einer ganz bestimmten Zeit. Da rief Gott den Mose in die menschliche Existenz, weil er das Volk Israel aus Ägypten zu führen hatte. Wenn wir einmal drüben sind, werden wir auch erkennen, dass wir auch zu einem ganz bestimmten Kairos geboren wurden. Dann fand ich noch eine sehr wichtige Stelle in Markus 1, 15. Und Jesus predigte das Evangelium des Königreiches und sprach, die Zeit der Kairos ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dieses Evangelium vom Königreich war für eine ganz kurze, bestimmte Zeit verfügbar. Dann wurde es mit Israels Verstockung gleichsam mit zurückgestellt, wird aber im Tausendjahrreich wieder die tragende Plattform mit Israel bilden. Das Evangelium des Königreiches. Und das werden auch die zwei Zeugen in der Endzeit als Evangelium zum Inhalt ihres Zeugnisses haben. Matthäus 24, und dieses Evangelium nicht der Gnade und Herrlichkeit, nein, sondern das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird kommen nicht das Ende, nein, sondern Tellus, das Endziel, das Ziel. Wer deshalb das Königreich Gottes und die Herrschaft Jesu über die Welt jetzt und heute proklamieren will und deshalb Millionen Leute auf die Straße schickt, hat biblische Verheißung aus dem Zusammenhang gerissen und wird zum Betrüger und Verführer einer dämonisierten Geisteswelt. Wir hatten gesagt, dass alle Zeitalter durch den Sohn geschaffen worden sind. Alle diese Äonen stehen mit einer einzigen Ausnahme, dem Christus, zur Verfügung. Und diese Ausnahme ist das jetzige Zeitalter, der böse Äon. Dieses Zeitalter wird auch noch umschrieben mit schlimm, mit übel, mit schädlich, gefährlich, boshaft, nichtswürdig, verbrecherisch. Wir dürfen annehmen, dass es nach dem Sündenfall, dem Einbruch der Sünde begonnen hat, aber mit der Wiederkunft Christi beendet ist. In diesem Zeitalter erhält Satan die Chance als Gott dieses Äons und als Fürst des Kosmos zu herrschen und um ein Paradies bauen zu können. Und zusammen mit den Menschen, die ja auch zu gerne einmal Gott spielen wollen, standen ihm also alle Bodenschätze, alle Energien des Kosmos und die Zusammenfassung aller Intelligenz einschließlich 6000 Jahre Zeit zur Verfügung. Und wir fragen, was ist das Ergebnis? Was wird herauskommen? Was wird die Quintessenz sein? Ein einziges Trümmerfeld. Chaos und Verwüstung. Auch wenn die Welt religiös und christlich wird, wird nichts anderes herauskommen als Rebellion gegen Gott und der damit verbundene Untergang. Und mit diesem Hintergrund wollen wir noch etwas die Gegenwart beleuchten. Zeit gehört also zum Wesen dieser Welt und die ist vergänglich. Renate Lüsse hatte einmal in einem Lied gesungen, nichts ist hier bleibend, alles vergeht. Die drei Begriffe, Materie, Raum, Zeit, gehören zusammen, aber sie gehören zum Herrschaftsbereich Satans und erhalten damit eine ungeheure Färbung. Unser Erdball mit seinem gesamten Inventarium, die Lufthülle, die Atmosphäre bis hinein in die Überhimmel. Alles ist von den Machenschaften der Finsternis umgeben und durchsetzt. Die ganze Schöpfung, so lesen wir in Römer 8, ist in diesem Raumzeitgefängnis der Vergänglichkeit unterworfen. Sie ist darin eingesperrt, ohne ihren Willen. Jesaja 60, Vers 2, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völkerschaften. 1. Johannes 5, 19. Wir wissen aber, was wissen wir denn? Es ist schon sehr bedrückend, wie wenig göttliches Wissen in den Kindern Gottes vorhanden ist. Johannes sagt, wir wissen. Wir wissen aber, dass wir aus Gott sind. Ist das hier bei allen Versammelten eine Gewissheit? Haben sie Klarheit darüber, Leben aus Gott zu haben? Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Wörtlich, dass der ganze Kosmos in den Händen oder in der Umklammerung des Bösen eingeschlossen ist. Deshalb verstehen wir auch, wenn Paulus in Galater 1, Vers 4 sagt, Christus wurde für unsere Sünden dahingegeben, damit er uns herausrette aus, ja, da steht schon wieder, aus der bösen Welt. Das ist nicht verkehrt, aber das steht nicht da. Aus dem gegenwärtigen Äon, dem bösen Zeitalter. Können wir diese Herausrettung bezeugen? Ist das unser Teil? Wissen wir davon, dass keine fremde Macht uns in ihren Pannenkreis ziehen kann? Er hat Licht in die Dunkelheit unseres Lebens hineinleuchten lassen. Er hat uns errettet. Er hat uns lebendig gemacht. Der Vater hat uns mit seinem Sohn eins gemacht und uns göttliches Leben geschenkt. Wir sind herausgerissen. Es darf keine Macht uns mehr zwingen, Böses zu tun. Verstehen wir? Wir sind von der Macht befreit, sündigen zu müssen. Wenn wir es tun, dann tun wir es in der Freiwilligkeit unserer verderbten Natur. Aber gezwungen werden, nein, davon sind wir losgekettet. Er hat die Fesseln durchschnitten. Durch das Opfer seines Sohnes am Kreuz wurden wir losgekauft. Weil er an unsere Stelle mit seinem Leben am Kreuz bezahlt hat. Er hat die Sündenrechnung für uns bezahlt. Deshalb hat keine fremde Macht mehr ein Anrecht, uns von ihren Machenschaften zu fesseln, zu beeinflussen, oder uns zu beherrschen. Der Apostel Paulus schreibt ja davon in 2. Korinther 17: Ist jemand in Christo? Ist jemand mit ihm eins, im Glauben eins geworden, mit ihm zusammengebunden? Da ist zum ersten Mal eine neue Schöpfung, nicht eine Regenerierung. Gott regeneriert nicht. Nein, er fliegt nicht unsere verwüstete Natur und unseren löchrigen, verderblichen Zustand fliegt er nicht. Eine Neuschöpfung. Luther übersetzt, das Alte ist vergangen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Weil wir alle manchmal von dem alten, adamitischen Wesen überrannt werden. Deshalb finde ich die Übersetzung viel tragender. Altes ist im Vergehen begriffen. Es kommt zu Tode. Wir entziehen dem alten Menschen die Nahrung und füttern ihn nicht mit den Dingen dieser Welt und dieser Zeit. Ist jemand in Christo, da ist eine Neuschöpfung. Altes ist im Vergehen begriffen, siehe, ein unglaubliches, ein für uns unvorstellbares, nie dagewesenes ist in uns hineingelangt. Eine Neuschöpfung. Der Geist Gottes zeugt zusammen mit unserem Geist, mit unserem Ja, mit unserem Einverständnis die Gotteskindschaft in uns. Römer 8, Vers 16. Und dieser Geist Gottes, der bezeugt es dann auch unserem Geist, dass das so ist. Kein Mensch kann uns das sagen. Neulich frug ein Mädel in einer Jugendfreizeit, wie kann man wissen, ob man ein Glied an dem Leibe Christi ist? Das kann dir kein Pfarrer, kein Pastor, kein Superintendent, kein Priester sagen. Das kann dir überhaupt niemand sagen. Und das kann auch nicht durch eine äußere Aktion, durch eine Handlung gemacht werden. Das kann nur der Heilige Geist. Und er tut es in Verbindung mit dem energiegeladenen Wort der Verheißung. Das Wort Gottes ist der Samenträger. Und durch dieses Wort, in dem wir glauben und Vertrauen fassen zu diesem Wort, zeugt der Geist Gottes in uns dieses göttliche Leben und versiegelt es auch als sein Werk. 1. Petrus 1, 23, nicht aus verweslichem Samen, sondern aus dem unverweslichen, dem lebendigen und bleibenden Wort Gottes sind wir neu gezeugt. Sind wir neu gezeugt worden. Und in Jakobus 1, Vers 18 finden wir das Zeugnis nach seinem eigenen Willen hat er uns. Er steht immer vor uns. Von wegen, dass jemand sich zu jeder Zeit bekehren kann. Das ist Illusion. Das ist Illusion. Wenn der Vater ihn nicht sieht, kann kein Mensch, und wir können es auch nicht, ein Ja auf die einladende Botschaft sagen und finden. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf dass wir Erstlinge wären, des Geistes Erstlinge seiner Geschöpfe. Ein ungeheures Wort. In uns lebt und wächst ein neuer Mensch. Und damit ist zum ersten Mal innerhalb der Schöpfung göttliches, unendliches, ewig bleibendes Leben angebrochen. Leben, was nicht mehr dieser Raumzeitwelt angehört. Leben, was auch nicht mehr durch den Tod und das Grauen der Verwesung ausgelöscht oder unterbrochen werden kann. Göttliches, zeitloses, unauflösliches Leben der Unendlichkeit besitzen wir. Was ist das für eine Botschaft? Ich sage manchmal, wenn es einem Arzt gelingen würde, meinetwegen in Heidelberg, das Zellensterben und damit auch das Alter um 10 bis 20 Jahren hinauszuschieben, die Leute würden Schlange stehen bis hier nach Karlsbad. Aber wenn eine gewaltige Gottesbotschaft verkündigt wird, dass man das zeitlich begrenzte Leben mit ewigem Leben, mit Ewigkeit eintauschen kann, dann bleibt man doch nicht einmal stehen. Ich kann mich erinnern, das war 1992, 93, 94, da kam eine Jugendgruppe aus Karlsruhe ins Erzgebirge. Die wollten natürlich dem Roten Osten ein Glaubenszeugnis vom Wort bringen. Und das war eine Gruppe von so 15, 20 Leuten, so 14 Tage. Sie gaben das Zeugnis auf Marktplätzen, in Urlaubszentren. Und tatsächlich, es war ein gutes Echo. Aber schon ein Jahr später, 93, da war es sehr, sehr gering. Und 94 habe ich dann auch so einen Einsatz in Chemnitz in einem riesengroßen Verkaufszentrum mitgemacht. Das ist also, ich weiß gar nicht, ob solche gewaltigen Verkaufsebenen hier auf westdeutschem Boden stehen. Mir kommt es vor, als würde man bauen für ganz Osteuropa. Und dort hatten wir unser Zeugnis mit Mikrofon und Lautsprechern und Gitarre, Gesang und Zeugnis. Ja, da darf ich Ihnen sagen, die Leute, die blieben nicht einmal stehen. Mit vollgepackten Körben und Wagen schoben sie vorbei. Sie haben kein Interesse für dieses leuchtende Evangelium. So hat sich die Zeit geändert. Auch der Glaubensmensch durchlebt die Zeit als eine vergängliche Größe, aber er besitzt mit Christus eine Lebensqualität, eine Dimension, von der die Welt um ihm herum keiner blasse Ahnung hat. Dazu schreibt Paulus einmal den Text in Epheser 2, da heißt es, wir alle, was waren wir denn? Wir waren alle tot in Sünden und Übertretungen, wir lebten alle nach dem Zeitlauf dieses Äons. Da steht alles dieser Welt, das ist nicht verkehrt, aber der Heilige Geist will sagen, der Zeitlauf, in dem wir leben, ist böse, ist durchsetzt von den Machenschaften und dem Blendwerk des Gottes dieses Äons, und das ist Satan. Wir lebten alle nach dem Zeitlauf dieses Äons, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft,
des Geistes, der jetzt sein Werk hat in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen wir alle unseren Verkehr, wir alle, ohne Ausnahme. Als ich diesen Text einmal etwas ausdeutete, da hat es einen gepackt, dem war das zu viel, der ging heraus, hat gesagt, ich habe mit den Sachen nichts zu tun. Wir alle hatten uns verkehrt, waren Kinder des Zorns, gleich wie auch die übrigen. Das ist unsere horizontale Geschichtsebene. Von wegen, dass Mutter und Vater und Großmutter, dass die nützt uns alles nichts. Das ist die Geschichtslinie. Und da hinein spricht Gott das Aber. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Durch seine große Güte und Liebe hat er mit seinem Sohn uns lebendig gemacht. Leben geschenkt, Leben aus Toten, Leben der Unendlichkeit hat uns lebendig gemacht und, ich muss immer wieder tief Luft holen, und hat uns neben der Rechten der Majestät einen Sitzplatz gegeben. Liebe Geschwister, wer kann das fassen? Die Engel um den Thron, die stehen, alles steht. Und seine Gemeinde, wir die Letzten, der letzte Dreck, der wird von Gott aus dem Staube erhoben, gefüllt mit Herrlichkeit und hat einen Sitzplatz neben der Rechten der Majestät. Sagen Sie doch mal Halleluja, sagen Sie es doch mal. Uns regt doch nichts mehr auf. Was kann uns noch aufregen? Wir können die größte Botschaft hören. Ja, aber ich verstehe das nicht. Manche sagen ja, die Erkenntniskreise, die sind tot, die sind kalt wie eine Kühltruhe. Mir zerreißt es das Herz. Um ihnen die Botschaft zu bringen, was Gott aus uns schwachen, elenden, jämmerlichen Gestalten macht. Von wegen, dass man da in der Bank vor Langeweile einschlafen kann. Ich weiß nicht, wo das passiert. Zeit, was ist das? Gott gibt sie uns jeden Tag. Und zwar ein Übermaß an Zeit gibt er uns zur Verfügung. Und wie füllen wir sie? Da fand ich heute Morgen noch ein Gedicht. Zeit ist Gnade. Da heißt es in einem Vers, sag mir, was ist doch die Zeit? Man sieht sie nicht, man kann sie nicht fassen. Und doch ist sie da und immer bereit, sich unaufhörlich nützen zu lassen. Nur steht sie nicht still. Sie hält sich nicht auf. Gar rasch, gar eilig ist ihr Lauf. Kaum merkt man sie neben sich stehen, so ist sie auch schon am Weitergehen. Und wo eilt sie hin? Die flüchtige, kostbare Zeit. Sie eilet hin nach der Ewigkeit. Es heißt in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht, das wissen wir alle, dieser Welt, klar, aber das steht so nicht da. Stellt euch nicht dem Schema dieses Äons gleich. Macht euch nicht gleich. Schema dieses Äons. Das Denken dieses Äons. Das ist doch berauschend, ist das, was die Leute alles sehen und hören und ja besitzen wollen. Jetzt backt das deutsche Volk ja die Angst mit dem Euro. Du meine Güte. Als hätten wir da was zu verlieren. Wir haben in dem Christus alles zu gewinnen und haben es doch auch. Stellt euch nicht diesem Schema dieses Äons gleich, sondern werdet verändert. Lasst euch verändern in eurem Denksinn, in eurem Denken, in den Überlegungen, um zu prüfen oder prüfen zu können, was der gute, der wohlgefällige und vollkommene Gotteswille ist. Das können wir nur, wenn wir nach oben denken, wenn wir natürlich meinen und überzeugt sind, wir müssen jede alte Kommode haben, dann ist es nicht möglich. Dann sind wir verhaftet in diesem Denken dieses Äons. Ich lese mal eine Stelle aus Epheser 5, Vers 16. Da heißt es, nicht unweise, sondern wir sollen weise sein, die Zeit auskaufend. Was steht wohl? Was mag hier wohl stehen? Chronos oder Kairos? Es steht die von Gott geschenkte Zeit, die Gelegenheit, die er uns gibt im Ablauf der Zeit, sollen wir auskaufen. Verstehen wir? Das sind manchmal Gottesstunden und wir versäumen sie auch. Wir rennen darüber, weil wir gar nicht hören. Den Kairos, die gelegene Zeit, die Gott uns schenkt, sollen wir auskaufen. Denn die Tage sind böse. Darum seid doch nicht töricht. Werdet doch mal vernünftig und verständig, was der Wille des Herrn sei. Jesus erzählt von dem vierfachen Ackerfeld. Und da heißt es, da fällt auch einiges unter die Dornen. Und da war ich ganz überrascht. Da steht hier, und das, was unter den Dornen gesät wird, sind also Menschen, die in den Versammlungen sitzen, welche das Wort gehört haben und die Sorgen des Lebens. Da hat die Elberfelder ein A geschrieben und unten können wir dann lesen, wie es richtig heißt. Die Sorgen dieses Äons, dieses Zeitlaufs, stimmt auch nicht verkehrt, die Sorge des Lebens. Aber der Heilige Geist will, und der Herr hat was anderes gesagt, die Sorgen dieses Äons, weil dieser Äon nach der Autorität Satans läuft. Er hat seine Füllung von ihm her. Die Sorgen dieses Äons und der Betrug, die Täuschung und Verführung des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und bringen keine Frucht. Da müssen wir schon sehr aufpassen, dass wir nach Stunden oder Tagen, die wir hier erleben, nicht nach Hause gehen und die Mühle dreht uns wieder durch das Gewirr der Zeit hindurch. Noch eine andere Stelle fand ich, und zwar in 1. Korinther 7. Da heißt es, es ist eigentlich sehr eigenartig, da spricht der Herr, die Zeit ist zusammengedrängt. Die Zeit ist zusammengedrängt und dann macht er einen Schluss und sagt, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Er sagt, die, die verheiratet seien, die sollen sich benehmen, als wären sie nicht verheiratet. Und die, da besitzen, sollen sich benehmen, als besäßen sie nicht. Und die, die Welt kaufen sollen, so nehmen, als wären sie frei davon. Denn das Wesen, der Inhalt dieser Welt vergeht, ist nicht bleibend. Der Kairos, in dem wir leben, ist einmalig. Er kommt nie wieder. Und wir sollten diese Gelegenheit Gottes nützen. Weil wir wissen, dass wir aus dieser Welt nichts hinausnehmen können. Der Apostel will uns dann also klar machen, schaut und betrachtet doch einmal und überlegt, durchdenkt es einmal. Die Zeit ist kurz, bemessen, die Tage sind gezählt. Und das Wesen dieser Welt, wozu eben auch alles Irdische, Sichtbare gehört, vergeht. Steht uns diese göttliche Wertschätzung vor Augen? Klingt das nicht wie ein Hohn, wenn Paulus sagt, wir schauen nicht mehr auf das Sichtbare? Stimmt denn das, wenn wir von früh bis spät die Materie anstarren und uns von ihr bezaubern lassen? Und wenn wir tagsüber noch nicht genug haben, dann setzen wir uns freiwillig 1 bis 2 Stunden vor dem Fernseher, damit Göttliches vollends zu Tode gebracht wird. Aber zu wundern brauchen wir uns dann nicht. Wenn wir das göttliche Denken, das Denken in den Gedanken Gottes langsam, aber sicher verlieren. Jedenfalls bemüht sich Paulus und seine Korinther, nicht mehr auf Sichtbares zu schauen. Und er begründet das dann auch. Weil das Sichtbare, das Materielle, das Fassbare, das Greifbare, das Berechenbare, das ist mit der Schöpfung zusammengebunden und es ist zeitlich. Und weil es zeitlich ist, ist es auch vergänglich oder auch umgedreht. Es ist vergänglich, weil es zeitlich ist. Im Gegensatz zu dem Unsichtbaren, dem ewig Bleibenden. Je nachdem, wo wir hinschauen und hinstarren, da werden wir geformt und gestaltet. Schauen wir uns an, was wir da? Da werden wir ichhaft. Schauen wir die Welt an, werden wir weltlich. Schauen wir die Materie an, da werden wir Materialisten. Ja, und das ist nicht nur eine Weltanschauung, sondern eine beliebte Lebensform unter den Gläubigen. Schauen wir das Sichtbare an, werden wir vergänglich in all unserem Sein. Richten wir aber unsere Blicke zu ihm, die auferweckt sind mit Christus. Die sinnen auch nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Wo ist unser Herz? Wo ist unsere Blickrichtung? Können wir am Tag einmal ein paar Minuten hindurchschauen durch die Wolkennacht, hindurch den Horizont und schauen die Verheißung Gottes an und die Bestimmung, die Gott mit seiner Gemeinde an ihr gegeben hat. Blicken wir und beschäftigen wir uns mit dem Unsichtbaren und wir werden göttlich und erhalten bleiben. Darin liegt eigentlich der ganze Prozess der Umgestaltung. Das ist gar nicht kompliziert, nur in dem Blicken, in dem, was wir anschauen. So einfach ist es. Wo gibt es, ich frage mal hinein, wo gibt es noch einen Aufbruch? Wo gibt es noch einen Entschluss, Gewohnheiten aufzugeben, jeden Tag? Stellt uns der Herr 24 Stunden zur Verfügung. Und wie viele Stunden brauchen wir für uns, für all dem, was um uns herum ist? Mit letzter Kraft unkonzentriert, geistig, seelisch und körperlich geschafft. Versuchen wir im Gebet dann, den Tag noch wenigstens einen würdigen Abschluss zu geben. Und am nächsten Morgen, da geht der Zirkus von neuem los. Und wenn wir uns dann schon einmal zurückziehen wollen, um konzentriert die Bibel zu lesen, dann ist der Teufel los. Der weiß uns in jedem Augenblick zu beschäftigen. Da ist das kaputt, das muss erledigt werden. Du meine Güte, haben Sie das schon mitgekriegt? Ja, ja. Der Psalmist ruft aus, meine Zeit steht in deinen Händen, wenn wir früh aufstehen, dass wir sagen, Herr, wenn du mir heute Zeit gibst, dann soll sie von deinem Willen durchdrungen sein. Ich frage, war das bei dem Psalmist Dichtung oder war das Wirklichkeit? Ewigkeit inmitten der Zeit, das ist das große Angebot Gottes. Dazu sind wir berufen und bestimmt. Natürlich kann auch eine Mutter mit einem überaus großen Pflichtenkreis sagen, ich habe effektiv keine Zeit für Christus. Und wie antwortet dann Paulus? Wissen wir das? Wie antwortet Paulus? Alles, was ihr tut. Ob ihr die Windeln wascht und sauber macht und Essen kocht. Alles, was ihr tut, arbeitet und tut es von Herzen, als dem Herrn. Und tut es in dem Namen Jesu Christi. Und sage Dank dafür, Gott und dem Vater durch ihn. Verstehen wir, auch in dem Einerlei des Alltages. Es geht nicht darum, große Worte zu machen und predigen zu können. Du meine Güte, ich würde lieber, wenn der Auftrag mir nicht gegeben ist, zu Hause bleiben. Das ist auch eine tiefe Last, ist das. Eine Gottesbotschaft weiterzugeben. Auch ein Mitarbeiter des Apostel Paulus, der scherte aus, der konnte nicht mehr. Der gab auf, was die Gründe auch sein mochten, wir wissen es nicht. Das war der Demas. Von dem Demas lesen wir, und er gewann die Welt. Steht nicht da. Verstehen wir? Er gewann den gegenwärtigen Äon wieder lieb. Was sich da abgespielt hat in diesem Zeitlauf, das war eine Erfüllung für ihn. Kann das auch bei uns passieren? Ja, uns kann alles passieren, sage ich, wenn die Gnade uns nicht hält. Wir beten oft für Kranke, für Schwache, für Belastete und für einsame Menschen. Ich habe noch kein Gebet gehört, was für die am Wohlstand und Luxus gestrandeten und zugrunde gegangenen Kinder Gottes gerichtet war. Verstehen wir? Luxus. Der Lot ist mit Abraham ausgezogen, aber die Auswahl oder die Wahl von beiden war unterschiedlich. Der Abraham wählte, in Hebron zu sein, wo Gemeinschaft ist, in Zelten zu wohnen. Und der Lot, da wählte die Stadt. Die Stadt, die Geborgenheit, das ganze Flirt, die ganze Umwelt, das war sein Leben. Und Gott muss ihn mit großem Gericht herausführen. Liebe Geschwister, dass, wenn der Herr kommt, wir nicht aus Sodom gerufen werden. verstehen wir, aus Sodom, wo alles verbrennt, sondern wie ein Abraham aus den Zelten der Niedrigkeit, in dem Zerbruch unseres Lebens, in der Wüste, wo der Staub zwischen den Zähnen uns knirscht. Dort werden wir zubereitet. Und Gott mag es schenken, dass wir dort herausgerettet werden. Ergreife das ewige Leben. Das sagt Paulus wem? Den Timotheus. Das war ein junger Mann. Und dabei war er schon gläubig. Das Bleibende. Ergreife es, dazu du berufen bist. Ist da nicht nur eine Ruf zu an Omas und Opas, sage ich immer, sondern diese wunderbare Botschaft gilt eigentlich auch der jungen Generation. Und heute hat man den Eindruck, sie haben kein Blickfeld mehr hinein in die Gottesoffenbarung. Für alles Mögliche sind sie interessiert und lassen sich auch beschäftigen. Aber Gottes Botschaft, das ewig Seiende, Bleibende zu erfassen und auch sich davon füllen zu lassen. Das Leben in seiner beseligen Fülle, unauflösbar, unverlierbar, unersetzlich. Dieses Leben ist kein Gefühl, sondern eine echte Wirklichkeit. Denn Christus sagt, ich bin das Leben. Sie mögen vieles ergreifen oder ergriffen haben. Wir alle stehen in Gefahr, Falsches zu ergreifen. Dinge, die uns wichtig und wertvoll erscheinen, die aber vor ihm keinen Bestand haben. Es zählt vor ihm nicht und findet vor ihm einmal keine Berücksichtigung. Wir können dann die alten Geschwister fragen. Wir können sie fragen, was hat sie denn durchgetragen durch die Stürme des Lebens? Was ist übrig geblieben von den Idolen und den Wünschen? Was ist übrig geblieben? Ich höre gern alte Brüder und Schwestern Zeugnis geben von dieser durchtragenden Kraft. Wir gingen als junge Leute, weil die Nahrung einfach so verwässert war, in der Gemeinde, wo ich war, gingen wir auswärts. Wir fuhren auswärts, weil wir uns von dort ernährten. Und das war ein Bruder, der hat die Gemeinde gegründet. Er ist sehr alt geworden, über 90 Jahre. Und dann brachte man dieses Häuflein Elend, brachte man hereingetragen. Ich sehe es noch. Gerdes war der Schnellbeter. Schnellbeter brachte er hereingetragen. Und dann stellte man diesen 90-jährigen Mann erblindet vor dem Podium und dann sprach er eine Stunde von dem Gottesevangelium. Das hat mich damals so tief bewegt. Ist die Botschaft eine Botschaft voll Kraft und Freude? Trägt sie uns? Wir brauchen nicht erst alt und grau zu werden, um zu dieser bitteren Erfahrung zu gelangen, dass das Wesen dieser Welt in allen Schattierungen und auf allen Ebenen vergänglich ist. Das heißt, wir haben am Ende unseres Lebens, wenn es sich nur um diese Dinge drehen sollte, nichts in Händen. Und wir sterben arm und jämmerlich. Vielleicht sagt jemand, Bruder Ullmann, Sie nehmen mir ja die ganze Lebensausfüllung, das ist doch gar nicht so. Wir leben doch auch in dieser Welt, aber wir hängen unser Leben nicht dran. Wir leben mit unseren Ortsbewohnern das gleiche Leben, aber im Inneren sind wir ja nach ihm, nach droben ausgerichtet. Wir jagen nicht mehr den vergänglichen Dingen hinterher. Und das ist oftmals eine Zeitverschwendung und eine Zeitvergeudung. Ich bin gleich am Ende. Das ist schon auch eine Not. Wir reden hier von der Ewigkeit und sind in der Zeit eingebunden. Ich habe einen Zettel oben, eine Stunde soll gepredigt werden. Halten Sie noch 5 Minuten durch. Gut. Vielleicht ist die Zeitknappheit auch deshalb so groß, weil der Teufel, der Beherrscher dieser Weltzeit, in großer Zeitnot steht. Er muss ja einmal sein Hauptquartier verlassen, wird auf die Erde herabgedrückt und weiß, dass er wenig Zeit hat. Wenig Zeit. Die Zeit am Ende läuft zusammengedrückt ab. Paulus sagt in Römer 9, wenn der Countdown läuft, dann wird Schlag auf Schlag kommen. Oder er wird eine abgekürzte Sache auf Erden tun. Jesus sagt, und wenn diese Tage nicht abgekürzt würden, würde kein Fleisch überleben. Das heißt also, Zeit wird zusammengedrängt. 2000 Jahre, ich sage es jetzt mal so ungeschützt, 2000 Jahre laufen in 7 Jahren ab. Das, was normalerweise in 2000 Jahren Geschichte laufen würde, wird zusammengedrängt in 7 Jahren. Können wir verstehen, dass die Leute, dass die im Kopf greifen, wissen nicht mehr, was los ist? Das war schon bei der Einheit. Da rannten die Politiker immer den Ereignissen hinterher. Der Kohl, der hing die Zunge raus. Der wusste gar nicht, wo er alle hinlaufen sollte. So war das schnell. Und es war auch gut so. Es war nur ein kurzer Zeitraum, wo das möglich war. Heute wird sie sagen, Moment mal, das machen wir nicht. Die Deutschen lassen wir nicht zusammen. Die mögen bleiben, wo sie sind. Heute sind wir sehr dankbar. Wir jedenfalls im Osten von Herzen dankbar, dass Gott uns die Einheit geschenkt hat. Sonst wäre ich übrigens auch nicht hier. So, aber das nur nebenbei. Vielleicht wirft also dieses Ereignis der Zusammendrängung der Zeit bereits seine Schatten der Zeitverkürzung voraus. Jetzt versucht Satan, den Heilsplan Gottes mit seiner Gemeinde zu sabotieren, indem er ihre Zubereitung und Vollendung hintertreibt und sie in dem Sog der Zeit mit hineinzieht. Deshalb sollen wir nicht unverständig und unweise sein, was der Wille des Herrn sei. Jede Viertelstunde, die wir unserem Gott bringen, ist ein Einbruch in den Machtbereich Satans hinein. Gott hat uns aus dem Strudel und Sog dieser Zeit herausgerissen, um für ihn und seine Gemeinde zu leben. So dürfen wir inmitten der Zeit, sie gehört eigentlich zu Satan, für die Ewigkeit, für das Ewige, für den ewig seienden Leben unser Leben zur Verfügung stellen. Wir warten und hoffen auf ihn, dass bald alle Hüllen fallen und wir ganz aus Licht gebildet sind. Dann ist auch für uns die Zeit vollständig und für immer verschlungen von der Unendlichkeit Gottes und seiner Herrlichkeit. Ewigkeit in die Zeit, so singen wir im Lied. Wir könnten auch anders sagen, Ewigkeit inmitten der Zeit. Leuchte hell auf, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Und Karl Geyer prägte einen Satz, wo er schreibt, wo die Ewigkeit ragt in die Zeit, wird das Leben zur Unsterblichkeit. Der Herr segne sein Wort. Amen. Wir beten noch zusammen. Du, unser großer, treuer Gott und Vater, wir sagen von Herzen Dank, dass uns dein wunderbares, unvergleichliches Wort, das Wort des Lebens, was ein Wort des Lichtes ist, uns erreicht hat. Du wolltest nicht allein bleiben, sondern du wolltest mit deinem Sohn viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Und deshalb hast du jetzt durch das Evangelium und die Kraft Heiligen Geistes Menschen aus der Finsternis, aus dem Gefängnis der Zeit herausgerissen und hast sie hineingestellt und gefüllt mit der Unendlichkeit deiner Liebe, deines Lebens, mit der Unauflöslichkeit deines göttlichen Wesens und der Ewigkeit. Wir können es nicht fassen, dass wir Staubgeborene von dir so eine Berufung und Erwählung haben. Sie zwingt uns zum Staunen und bewundert dich in der Weisheit deiner Liebe. Sie wird zustande bringen, was sie berufen und auserwählt hat. Und wir bitten dich, dass du dein Wort in uns groß und aufleuchten lässt. Und wir danken dir, dass du in diesem treu bist und bleibst, bis wir am Ziel deiner Bestimmung sind. Amen. Amen.